Abedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Wem es aufgefallen ist, ich habe vergessen, das Mikrofon anzuschalten hier. Aber rechtzeitig noch reagiert, blitzschnell, so wie wir das eigentlich sonst nur von Bernd Schwickerath kennen. Tach.
Natürlich, Tag, Herr Fetzer.
Vor allem um die Tageszeit ist er eigentlich
blitzschnell. Das ist genau seine Zeit, absolut. Eigentlich bin ich ja so ein, also eigentlich wollte ich mal eine Bäckerlehre machen, weil ich dachte so, 4, 5 Uhr aufstehen, das ist so genau meine Abteilung.
Wann stehst du auf als Bäcker? Wann?
4 oder 5 Uhr?
Ja, früher, ne? Ja, Junge, was ist los?
Vier, fünf Uhr arbeiten, so ist es, ne?
Du bist um 2 musst du da raus oder um 3?
Um 2 raus, ja,
dann natürlich.
Du kannst doch NHL gucken, das ist ein Traumjob.
Genau, das ist nämlich, das ist dein Job, weil dann schaust du erst noch NHL und dann gehst du in die Arbeit direkt.
Vielleicht sollte die NHL ihr Marketing komplett umstellen. Einfach nur noch auf Bäckermeisterinnen und Bäcker.
4 oder 5 Uhr stehen für Bäcker. Wie wenig Bezug hast du zum normalen Leben? Ist ja unfassbar, der Mann, ey.
Und willst du machen? Ich bin ein Oberschicht-Typ. Also.
Okay, erstmal was Organisatorisches. Wir hauen diesen Podcast jetzt für alle natürlich raus über den freien Feed, weil er gesagt hat,
ja, natürlich.
Das heißt, nein, weil wir wollten eine Deutschland-Cup-Vorschau so ein bisschen machen. Zumindest jetzt auch im freien Feed über den Deutschland-Cup natürlich jetzt sprechen. Aber es ist halt, ich bin pendel nach Landshut und an einem freien Tag, also an diesem Donnerstag, der wirklich mal frei ist, will ich dann auch einfach tagsüber frei machen. Deswegen haben wir keinen längeren Podcast, sondern machen jetzt einfach 10 Minuten Eishockey oder ein bisschen mehr für alle und sprechen über den Deutschland-Cup und über die NHL. Gestern Deutschland gestartet bei den Frauen. Sieg gegen Frankreich nach Shootout. Bernd, was sagst du zum Spiel?
Ich sage, guter Start. Ich fand die ersten beiden Drittel richtig gut. Da war die deutsche Mannschaft klar besser. Aber man hat dann auch gesehen, dass so eine französische Mannschaft durchaus nochmal einen Gang hochschalten kann. Vor allen Dingen über ihre Topspielerin. Und dann war es auch gar nicht so ein unverdientes 1-2 zwischendurch. Aber dann muss man sagen, hat die deutsche Mannschaft gut reagiert. Und wie ja gestern, also du in der Moderation, aber auch dann nachher der Bundestrainer im Interview mit Sascha Bandermann auch schon gesagt hat, eigentlich ist es ja ganz gut, ne? Weil dann hast du direkt bei so einem Testturnier auch mal eine Situation, die du ja irgendwann auch mal üben musst, mal zurückliegen. Ein bisschen Stress haben, nicht wissen, oh Gott, kommen wir hier noch zurück und sowas. Aber die deutsche Mannschaft ist zurückgekommen. Wirklich sehr schönes Tor, Vorlage. Feldmeier, Tor, Kluge. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann ging es ins Shootout, weil die Deutschen in der Verlängerung schon die bessere Mannschaft waren. Aber ich glaube, im Grunde genommen konnten alle zufrieden sein damit, oder?
Ja. Facing Adversity war gestern angesagt. Ja, dann auch mal irgendwie eine Situation, die man vielleicht so nicht eingeplant hatte, zu lösen. Das war auf jeden Fall gut. Ich finde aber auch, dass man erstens gesehen hat, vor allem die beiden Welkes und natürlich Nina Jobst-Smith, Nina Christoph fehlt auch, ja, und Jule Schiefer auch, aber jetzt gerade spielerisch die Welkes und Jobst-Smith, das sind einfach drei Spielerinnen, die extrem fester Bestandteil dieser Mannschaft sind, die auch bei der Olympia-Qualifikation extrem wichtig waren. Also Jobst-Smith da in der Schlussphase auffällig, Luisa Welke hat ja das entscheidende Tor dann auch zur Olympia-Qualifikation gemacht. Dass die fehlen, das merkt man der Mannschaft schon an. Also gerade dann hinter der ersten Reihe Hadraschek, Kluge, Nix und dann Feldmeier vor allem noch, ja, von den restlichen Stürmerinnen. Da hat da ein bisschen was gefehlt spielerisch. Und was ich auch nicht ganz verstanden habe, ist, warum sie dann ja erst in den letzten 5 Minuten nochmal so richtig Gas gegeben haben. Weil da hat man schon gesehen, wie gut diese Mannschaft spielen kann, wenn sie Vollgas geben. Und da waren auch Chancen dabei. Und unterm Strich ist es natürlich verdient gewesen, dass Deutschland gewinnt. Und was man auch sagen muss, ungewöhnlich von Sandra Abstreiter, dass die einmal einfach daneben gegriffen hat. Na, beim Schuss von Miss Blatt, von der Bande, der geht auf die Fanghand und sie greift da einfach daneben. Also klar, stark, dass sie dann das abhaken kann und danach wieder voll da ist, aber das ist man auch nicht von ihr gewohnt, dass sie so einen Fehler macht.
Ja, und es war halt auch ein ganz klarer Fehler. Ich meine, es war freie Sicht. Okay, der Puck hat ein bisschen geflattert, aber den musste sie natürlich trotzdem halten. Ja. Was mir aber bei einer anderen PWHL-Spielerin aufgefallen ist, dass Laura Kluge nochmal für Schritte gemacht hat. Ne? Also die wirkt ja wirklich, klar, allein schon durch ihre körperliche Erscheinung, weil sie ja recht groß ist, aber auch so, ne, die wirkt einfach eine Klasse besser als alle anderen. Also es wirkte teilweise, zumindest am Fernseher, so wie ich das Spiel geguckt habe, wirkt es teilweise so, als würde eine Erwachsene gegen Kinder spielen. Also die ist schneller als andere, die ist körperlich robuster, die ist technisch schneller und ja, die ist schon richtig, richtig gut geworden.
Ja, und gleich mit die erste Aktion war ja ihr Check an der Bande. Also was auch auffällig war, war die Härte. Ne? Also Kluge, die gleich mal ausgeteilt hat, waren dann gleich mal 2 Minuten. Aber ich hatte so einen Eindruck, Deutschland wird gleich mal zeigen, okay, wir ballern da ein paar Mal drauf, wir fahren gleich mal eine zusammen an der Bande, um auch den Leuten zu zeigen, hey, so wird Eishockey gespielt. Und
ich glaube aber auch, um den Französinnen zu zeigen, ja, das erwartet euch bei Olympia.
Ja, genau, kann auch sein. Ja, genau. Dann hat Gleisner hat dann auch nochmal einen Check einstecken müssen. Botthoff hat sich wehgetan, als sie selber ausgeteilt hat und dann auch blöd in die Bande reingefahren ist. Aber da ist schon viel Härte dabei gewesen und Intensität. Und ja, du hast Kluge rausgehoben. Ich würde tatsächlich, also ich finde nicht nur wegen dieses Passes von Feldmeier auf Kluge, auch das Duo Kluge-Feldmeier hat mir sehr gut gefallen. Und die Frage ist jetzt tatsächlich auch für den Bundestrainer, hat er so ein bisschen angekündigt im Interview, ob er wirklich vielleicht sogar ein bisschen umstellt und Feldmeier und Kluge zusammenspielen lässt, wie sie das bei den Eisbären jetzt auch teilweise oder meistens getan haben, weil dass die beiden sich gut verstehen, haben wir gesehen im Interview danach, fand ich auch ganz cool, dass sie das dann auch wirklich mal gesagt haben, okay, wir haben eigentlich uns angeschaut und noch ein kurzes Signalwort und haben gewusst, was wir machen und das dann auszuführen und dann so ein schönes Tor zu schießen, also besser geht's ja dann nicht. Also ich bin gespannt, ob es vielleicht dann fürs zweite Spiel Freitagabend gegen die Slowakei Veränderungen auch im Line-Up gibt.
Also wird es ziemlich sicher geben, hat McLeod ja angekündigt, ne, dass er gerade das Turnier jetzt auch nutzt, um ein bisschen was auszuprobieren. Die Frage ist natürlich, wenn du den Vorteil hast im Verhältnis zu anderen Nationalmannschaften, dass du eben nicht so viele Wechsel hast und dann spielst du seit Jahren mit Kluge, Nix, Hadraschek in einer Reihe, reichst du die jetzt auseinander? Weiß ich nicht. Also klar, für so ein Turnier auf jeden Fall mal, aber eigentlich
grundsätzlich,
ja. Genau. Also ich, bei Olympia wird das ja ziemlich sicher auch wieder die erste Reihe sein, oder?
Ja. Der Punkt ist tatsächlich, nach gestern frage ich mich, wo sind diese spielerischen, kreativen Fähigkeiten von Franzi Feldmeier im 5 gegen 5 am besten aufgehoben? Und in der Reihe, wo sie gestern gespielt hat, würde ich sagen, nicht. Ja, also gerade das Duo Feldmeier, Kluge, ja, vielleicht sehen wir das und vielleicht sehen wir es nicht nur beim Deutschlandcup, sondern vielleicht auch längerfristig. Mal schauen, ne? Ich kann nicht in den Kopf des Bundestrainers schauen. Eine Sache noch, Mathilda, genannt Matti Heine, 16 Jahre jung, und das finde ich schon auch cool. Und das
nicht
war
abgefallen,
ja bei,
ne? Die ist nicht abgefallen.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde, das fand die positiv auffällig oft. Und das war ja bei Boyko und Rose und Poindl und so weiter, die jetzt da neu dazugekommen sind, die letzten Turniere auch schon so, dass die sich gezeigt haben. Das ist schon ganz gut, dass sich die 15-, 16-Jährigen dann auch in den Vordergrund da spielen und auch bei dem Turnier zeigen wollen und vielleicht auch ja die Chance nutzen wollen, dass vielleicht nur so 1, 2, 3 Plätze frei sind, die sie sich holen können für die Olympischen Spiele. Matti Heine, die Tochter von Thorsten Heine in Crimmitschau, absolute Eishockey-Legende und mittlerweile auch als Trainer unterwegs.
So ist es.
Freitagabend geht's weiter gegen die Slowakei. Abschlussspiel dann für die Frauen am Samstag gegen Ungarn. Und die Männer, die greifen heute ein gegen Lettland, bevor wir zum Sportlichen kommen. Hast du die lettischen Trikots gesehen? Geiler
Nein.
Scheiß.
Nee.
Schau dir die Trikots an. Also die Farbe ist ja so, ich mag diese
Wo
Farbe.
Wo sehe ich die denn?
Ja, wahrscheinlich bei irgendeiner, ich war wahrscheinlich bei irgendwie Instagram oder so, keine Ahnung. Ich schick sie dir dann. Schaut ja. euch die lettischen Trikots an, schon vor dem Spiel. Also es ist vor allem das dunkle Trikot in diesem, wie heißt die Farbe eigentlich genau? Es ist halt so ein spezielles Rot. Ne?
Bordeaux? Keine Ahnung.
Nicht Bordeaux-Rot.
Okay. Nicht Bordeaux?
Kann keine ich gleich, ich google es gleich. Ja. Aber die schauen richtig gut aus. Finde ich, die lettischen
Was
Trikots.
Was hältst du für denn von den deutschen Trikots eigentlich? Also ich finde ja die Grundidee, dass man so Retro-Sachen macht, gut. Ich finde das Trikot, was die deutschen Frauen gestern anhatten, wenn wir jetzt immer die Werbung wegdenken, ist das ein schönes Trikot. Aber ich finde das, was die Männer haben, also das ist natürlich aus der Epoche, wo es die schlimmsten Trikots ever gab. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also warum nimmt man denn so ein Retro-Ding? Verstehe ich nicht ganz ehrlich gesagt. Also ich verstehe
ja
es natürlich, ja, ich verstehe von der Herkunft her mit Olympia und blablabla, aber gefällt mir überhaupt nicht das Trikot. Aber das, was die Frauen gestern anhaben, finde ich echt gut.
Beide Mannschaften spielen ja in diesen Trikots und das war jetzt einfach in dem Fall das Helle, ja, und es kann auch gut sein, dass die Männer dann das Helle auch mal anhaben, weiß ich jetzt nicht in welchem Spiel, aber jetzt, das Weiße gefällt mir sehr gut und vor allem natürlich erinnert das ja an einen der größten Erfolge, an die Bronzemedaille 76, also da hast du einfach auch diesen großen Erfolg, der da das Ganze nochmal aufwertet. Mir gefällt das Weiße auch deutlich besser als das Dunkle, weil 80er Jahre ist für mich so, ja, auch deutsches Eishockey, klar, die Hegen und Co., ja, aber 70er Jahre mit natürlich dieser Mannschaft, mit Kühnhakel, Schlodau und wie sie alle hießen, ist natürlich schon mal irgendwie auch emotional anders aufgeladen. Dunkelrot ist übrigens die Farbe von Lettland. Dunkelrot, also das ist mir zu wenig nach. Ne? Sie repräsentieren Dunkelrot und Weiß, das wird dir jetzt sehr gut gefallen. Sie repräsentieren das Blut der lettischen Vorfahren. Rot
natürlich.
Und Reinheit und Frieden. Weiß.
Ja klar, absolut. Ja.
Gut. Ja. Also, Lettland.
Reinheit, wie ich so eine Scheiße schon höre. Egal.
Lettland mit einem, ja, also schauen wir erst auf den lettischen Kader, würde ich sagen, oder? Da haben wir wieder die Bukarts-Brüder mit dabei, die wir kennen teilweise aus der DL. Wir haben Kaspar Staukavinsch, eigentlich vor 8 Jahren seine, ne, übertrieben, aber der wollte eigentlich schon aufhören, dann wieder angefangen. Wir haben auch Mix Indrašić dabei. Also das sind schon bekannte Namen und die Letten in der Mannschaft, die als Team immer sehr, sehr gut funktionieren, die normalerweise eigentlich immer auch einen guten Goalkeeper haben. Natürlich in dem Fall jetzt weder Schilovs mit dabei, noch Gudlevskis, weil der ja verletzt ist, noch mehr Slikins, ja, aber wenn bei einem Best-on-Best-Turnier, wie bei den Olympischen Spielen, dann haben die wirklich gute Goalies auch.
Krass, ne? Also ich meine, dieses Land hat ja wirklich 1,5 Millionen oder was und 3 solche Torhüter, das ist schon krass.
Ja, und das sind nur die prominentesten jetzt. eine Mannschaft, die normalerweise gut eingespielt ist, die auch unangenehm ist, die technisch zwar gut ist, aber die auch hart spielt. Also ich glaube, auf dieses Auftaktspiel können wir uns freuen. Und es ist jetzt, ja, gleich mal schon.
Du musst korrigieren, 1,8 Millionen Einwohner.
1,8, ja. Und rot und weiß sind die, dunkelrot und weiß sind die, ja, Nationalfarben.
Natürlich.
Ja, also das ist jetzt kein einfacher Auftakt für Deutschland bei diesem Turnier. Interessanterweise natürlich auch da, wie bei den Frauen, Gruppengegner bei den Olympischen Spielen, der da bei dem Turnier mit dabei ist.
Exakt so ist das.
Und ja, was sagen wir zur deutschen Mannschaft? Du warst ja auch im Pressegespräch vor dem Turnier mit dabei, hast Harry Kreis gehört, was über die Mannschaft gesprochen hat. Was hast du für einen Eindruck von dieser Mannschaft und wie viel Olympia ist diese Mannschaft schon?
Ja, ich würde mal sagen, grob die Hälfte, ne? Also Harry Kreis hat ja klar gesagt, gesetzt ist niemand, der in Europa spielt, anders für die Nordamerikaner. Also die 7 NHL-Spieler sind alle gesetzt und dazu hat er ja auch gesagt, dass sehr wahrscheinlich auch Leute aus der AHL gesetzt sind. Also Stachowiak und Samanski bin ich mal relativ sicher. Was mit Tiefensee ist, weiß man nicht. Schuba würde ich auch sagen, sicher, was aber eher an der dünnen Abwehr liegt. Aber sonst ist halt gar nichts klar. Kein Moritz Müller, kein Dominik Kahun, kein Leo Pföder, kein Marcel Nöbels, kein wer auch immer, Yasin Elitz, also all die Leute, die über Jahre wirklich das Rückgrat der Nationalmannschaft gebildet haben, die eine WM nach der anderen gespielt haben, die müssen sich alle neu beweisen. Und deshalb sind die ja auch alle da. Weil in den vergangenen Jahren, wissen wir ja, gab es ja schon mal den einen oder anderen, der gesagt hat, ach komm, Deutschland Cup, hau ab. Ich mache mir lieber mal schöne 3 Tage im November mal frei. Das geht jetzt nicht mehr, weil Kreis ganz klar gesagt hat, das hier ist eine Bühne für Olympia. Und ich bin mal sehr gespannt, ob man das merkt, ob dann echt mehr Zug im Spiel ist, ob sich da jeder wirklich nochmal komplett beweisen muss oder ob es intern schon mal so das eine oder andere Zeichen gehabt, naja, komm, wenn du dich nicht verletzt bist, du, dann seid ihr schon dabei. Aber Stand jetzt ist das niemand und das ist für viele, glaube ich, echt mal eine neue Situation. Weil wenn du jahrelang ein fester Bestandteil für so eine Mannschaft bist, auch was die Hierarchie angeht, sind wir fein ab von deiner reinen Leistung und dann auf einmal heißt es, mal sehen, ob das größte Eishockey-Turnier, das jemals gespielt wurde, so wird Olympia ja aktuell zumindest bezeichnet, ob du dann dabei bist, das sorgt, glaube ich, nochmal für einen anderen Druck.
Ja, und das ist tatsächlich jetzt neu bei diesem Deutschland Cup. Ne? Das war oft jetzt einfach ein Turnier zwischendrin, um die Mannschaft mal zusammenzubringen, um teilweise auch mal da ja eine halbe oder dreiviertel der U25-Mannschaft spielen zu lassen, ergänzt durch arrivierte Spieler, auch so ein bisschen von Harry Kreis in den letzten Jahren. Okay, den habe ich jetzt noch nicht gesehen bei einem Turnier, dann ist der mit dabei, den habe ich noch nicht gesehen. Also es ist einfach mal diese Fülle an Spielern, 50, 60 potenzielle Nationalspieler da zu testen. Und in dem Fall geht es wirklich darum, okay, du musst dich jetzt einfach zeigen bei diesem Turnier, um dir ja eine Chance für Olympia zu erhalten oder zu erarbeiten. Und da können sich ja auch Konstellationen komplett ändern. Also da können sich die bei diesem Turnier Spieler in den Vordergrund spielen, die vielleicht noch gar nichts auf dem Zettel haben. Und dann denkt sich ein Arrivierter wieder, oh, boah, da macht einer Druck und das ist eigentlich mein Platz. Und dann der nächste Punkt ist so ein bisschen, welche Rollen können gespielt werden. Ne? Also du könntest ja jetzt zum Beispiel sagen, ich nenne jetzt einfach mal 3 Namen, einer davon ist verletzt, aber nur, also du hast so eine Checking-Line oder von mir ist auch 4. Reihe bei Olympia mit Nico Sturm, der da Center spielt, Kühnhackl und Rieder, ja, nehmen wir mal 3, also einen aktuellen NHL-Spieler und 2 ehemalige NHL-Spieler, aber vielleicht sind da halt andere für diese Rolle genauso vorgesehen und können sich jetzt in den nächsten Wochen auch mehr in den Vordergrund spielen. Das ist zum Beispiel eine Rolle, die Alex Ehl auch spielen könnte. Ja? Und dann immer die Frage, was will der Bundestrainer da? Wie viel Scoring will er dann in der Reihe oder potenzielles Scoring? Wer spielt Unterzahl? Wer spielt Special Teams? Wer spielt Powerplay? Alles so Fragen, also sind x Fragen, die da beim Bundestrainer auch im Kopf rumschwirren müssen.
Ja, wobei er auch ganz klar gesagt hat, dass die Liste potenzieller Spieler für Olympia deutlich kürzer ist als die bei einer WM. Also er wird da viele schon von Anfang an ausschließen. Es ist nicht so, dass jeder Spieler, der jetzt beim Deutschland Cup ist, eine theoretische Olympiachance hat, sondern da sitzt natürlich von den, also sagen wir mal, 11 Plätze sind vergeben von den 25 für die Nordamerikaner. Das heißt, naja, dann würden halt noch 14 übrig bleiben. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie da es einen Pool gibt von 50 Spielern, die sich auf diese 14 Plätze bewerben, ne? Sondern da wird wahrscheinlich ein Pool von 20 sein. Und dann gucken wir mal. Und außer es verletzt sich, und na gut, wenn ich mich verletze, dann ist natürlich was anderes, dann ist natürlich nochmal ein Platz frei. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das schon sehr, sehr eng. Also da gibt es wenige Spieler, die dann noch in der Verlosung sind.
Eine Diskussion für eine andere Stelle, vielleicht mal für ein Roundtable. Ich habe tatsächlich aus der DEL einen absoluten Lock für dieses Turnier. Ich verrate ihn jetzt nicht, aber ist, glaube ich, auch mal eine interessante Diskussion zu sagen, okay, wer ist wirklich Also wer hat die allergrößten Chancen aufgrund seiner Performance aktuell und seiner Spielweise? Ich hätte noch einen zweiten Lock, aber der ist aktuell verletzt. Aber egal, wie gesagt, Thema für eine andere Diskussion.
Ja.
Also dass alle, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich alles offen ist. Also ich habe einen Namen, ich habe einen Namen im Kopf, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der nicht mit dabei ist.
Ja, dann sag ihn jetzt.
Nein! Nein, das nennt sich Teasing, ja, das nennt sich Teasing.
Wenn auf ich eine das Show, jetzt hören würde, würde ich dich hassen.
Ja, ne? Genau, nein, aber schau, hört weiter in diesem Podcast und in anderer Runde.
In 17 Jahren reden wir nein, darüber, wen der Fetzer
nachmeint. Nein, nicht in 17 Jahren, weil das Turnier ist ja schon im Februar, in unter 100 Tagen, Anfang Februar geht's los. Also bis dahin wird es einen Podcast geben, wo ich mal so ein paar Namen in den Raum schmeißen werde und wir wohl das mal diskutieren werden, okay?
Okay, bin ich gespannt. Übrigens, also der Deutschland Cup ist ja Teil der sogenannten Nations League, also ne, oder wie heißt die offiziell? Warte mal ganz kurz. European Cup of Nations, so wird das Ganze ja genannt. Hatten wir ja gestern schon gesagt, dass wir heute mal kurz darüber reden. Das ist ja so eine grundsätzliche Idee, die die IHF hatte, weil ja die UEFA das im Fußball so gemacht hatte. Sie sagte, ja, wir haben keine Lust mehr auf diese ganzen Testspiele, die irgendwie so belanglos sind. Wir müssen da irgendwie ein bisschen mehr Competition reinbringen. Also gründen wir diese Nations League mit Auf- und Abstiegen, die dann aber auch gleichzeitig eine Form von Qualifikation ist für andere Turniere und für Setzlisten und sowas. Und ehrlich gesagt finde ich die Grundidee gut von der IHF, aber ich frage mich so ein bisschen, was ist denn eigentlich der genaue Plan dahinter? Weil eigentlich finden ja eh jedes Jahr dieselben Turniere statt. So, es gibt dieses ganz große Turnier mit den, wenn wir Russland natürlich aktuell weglassen, mit den vier großen, also mit Schweiz, Schweden, Tschechien, Finnland. Und dann gibt es halt diese B- Gruppe, wo halt Deutschland, Slowakei, Lettland, Österreich ist oder auch mal Dänemark oder auch mal Norwegen oder auch mal Frankreich oder... Aber beim Fußball ist es ja so, dass es da richtig Auf- und Abstieg zwischen den einzelnen Gruppen gibt. Das wird es ja hier nicht sein. Also nehmen wir mal an, Deutschland würde jetzt absteigen und Letzter werden in dieser Gruppe. Dann würde es ja nicht heißen, dass der Deutschlandcup nächstes Jahr ohne Deutschland stattfindet. Also irgendwie ist das alles ein bisschen bekloppt. Also im Grunde genommen kommt es mir so vor, als seien das einfach nur die ganz normalen Turniere, die es sonst auch gibt. Nur man bündelt halt irgendwie die Tabellen oder sehe ich hier irgendwas falsch, habe ich irgendwas übersehen, dass es da quasi dann noch eine Form von Endrunde geben soll oder irgendwie, naja, wie gesagt, so ein Auf- und Abstieg zwischen diesen einzelnen Gruppen, weil Stand jetzt sehe ich das nicht und wir wissen ja, dass im Eishockey die Unterschiede auch so riesig sind, dass es ja irgendwie jetzt nicht sein kann, dass Deutschland bald dann gegen Holland oder Spanien spielen muss oder sowas, oder?
Ja. Also meine Vermutung ist, das ist tatsächlich die Vermutung, die IHF ist sich auch noch nicht so 100% klar, ja, wo sie damit genau hin will. Und auch das jetzt bei den Frauen mit der Europameisterschaft, ja, die findet ja dann auch erst 2027 statt. Wenn man jetzt die Weltmeisterschaft verschiebt auf November, was ist dann mit Auf- und Abstieg? Ja, also das ist alles noch, wenn du den Kalender änderst, das ist alles noch nicht ausgereift. Und bei der Nations League ist halt ein weiteres Thema. Und auch da sind wir bei den Frauen vielleicht jetzt sogar noch extremer, weil wir es bei den Männern ja kennen, dass die besten Spieler oder viele der besten Spieler aus der NHL bei diesen Ländervergleichen ja oft oder nie in den letzten Jahren dabei sind, ist halt auch noch das Thema, du hast so eine Nations League oder du hast eben so Turnierform und hast unter dem Jahr halt andere Mannschaften, die da mitspielen, als dann bei den großen Turnieren. Und dann ist auch immer die Frage, okay, wenn ich mich jetzt mit einer B-Mannschaft sozusagen qualifiziere oder qualifiziere ich mich dann überhaupt, wenn mir 10, 15 Spielerinnen fehlen bei den Frauen oder auch bei den Männern, ist es ja dann auch die Frage, wer ist jetzt tatsächlich die Top-Nation? Gut, bei den Männern kennen wir es, wie gesagt, schon, weil wir das mittlerweile ja auch schon akzeptieren, dass bei den Weltmeisterschaften oft sehr, sehr viele gute Spieler nicht mit dabei sind. Aber bei den Frauen läuft halt dann eine Turnierserie und da sind dann die PWHL-Spielerinnen nicht mit dabei, da sind dann die College-Spielerinnen möglicherweise nicht mit dabei. Und auch diese komplette Abstimmung zwischen NHL, PWHL, IHF, das ist momentan alles so, ja, am sich austarieren. Und ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende bei diesem Prozess.
Nee, glaube ich auch. Und wie gesagt, bei der Nations League, vielleicht wird es irgendwann mal so sein, dass man sagt, dann kann man aus Gruppe B in Gruppe A aufsteigen oder aus Gruppe C in Gruppe D absteigen, wie auch immer. Aber Stand jetzt sind das quasi einfach nur die Turniere, die es in den vergangenen Jahren auch gab, nur dass die Ergebnisse davon irgendwie gebündelt werden.
Jawohl, so sieht's aus. Deutschland Cup an diesem Wochenende. Natürlich sprechen wir auch in den Tops und Flops am Montag wieder darüber, wie dieses Turnier gelaufen ist. Und schauen jetzt noch in die NHL, würde ich sagen.
Ja, da waren eigentlich nur 5 Spiele, aber da ist eine Menge passiert. Das Thema des Tages ist natürlich das 900. Karrieretor von Alexander Ovechkin. Als erster Spieler der NHL-Geschichte hat er die Marke geknackt. Und ich fand es eigentlich ganz witzig, dass es diesmal eben nicht das klassische Ovechkin-Tor war, linker Bullykreis, Überzahl, Direktabnahme, sondern er hat so aus der Drehung von rechts so ein Rückhandding mehr oder weniger ins halbleere Tor geschlänzt, weil Binnington nicht ganz auf der Höhe war. Aber hast du eigentlich gesehen, was Binnington danach gemacht hat?
Der klaut ihm den Puck und da muss ich nicht also sagen.
War das ein Gag, nein, oder ist der doof?
Nein, also das ist, also wenn es ein Gag war, dann war es ein schlechter, aber den Puck, ihr wisst es, der wird ja dann normalerweise sofort eingesammelt, da kommt dann ein Tape drauf, da wird dann drauf geschrieben, 900. Tor. Vielleicht wird das irgendwann, wenn Ovechkin bankrott ist, für 85 Millionen Dollar versteigert, dieser Puck.
Meinst du eine ganze Reihe, so 300, 400?
Ja, genau, 600, ja, das kann ja hergehen. Ja. Nee, ja. Aber also dieser Puck, der wird natürlich aufgehoben und Binnington schiebt den halt ein, und wenn es ein Gag war, war es ein schlechter, und wenn er es ernst meint, ist es super unsportlich, also völlig Banane. Jeder weiß, dass das passiert, dass denn der Puck eingesammelt wird, und er gibt ihn nicht her, das 900. Tor. Und jetzt wird er halt noch mehr damit also verbunden.
Hat ihn dann ja am Ende hergegeben.
Ja, natürlich, ne? Muss er ja auch.
Hat ihn ja geholt. Ja. Aber ich fand auch so komisch, weißt du, wenn das irgendwie jetzt irgendwie, also Washington hat das Spiel 6-1 gewonnen, war natürlich für die Caps auch wichtig, weil die ja vorher echt schwach waren. Aber wenn das jetzt irgendwie so das 6-0 gewesen wäre und Binnington hätte in dem Spiel 3 Fehler gemacht und er hätte einfach irgendwie einen totalen Hals gehabt und sich gedacht, ach komm, jetzt muss ich irgendwas tun. Aber ich meine, das war das 2-0 in der 23. Minute. Also ich fand's total strange, ehrlich gesagt.
Ja, und noch mehr wird jetzt Jordan Binnington damit verbunden werden, dass er der Torwart war, der das 900. Genau. von Ovechkin
kassiert
hat. Oder
das wollte er. Das wollte
dass
er.
Dass sich jeder daran erinnert.
Mit dem Rekordtor verbunden ist. Ja. Das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, Ovechkin war nicht der Einzige, der was Besonderes gerissen hat, sondern unser lieber Freund Herr Celebrini war auch wieder ganz gut, oder?
Ja, wobei insgesamt war es auch von der Mannschaft her geil. Ne? Die hauen die Kraken 6-1 weg. Ja,
Macklin
Celebrini,
ja,
Macklin Celebrini mit seinem 8. Saisontor. Insgesamt die Reihe auch wieder. Ne? Toffoli hat auch wieder getroffen und Will Smith hat getroffen. Da natürlich auch wieder ein Assist von Celebrini. Der steht jetzt bei 8 Toren und 13 Vorlagen in dieser Saison. Also der geht richtig ab. Übrigens,
hast du mal auf die Scorerliste geguckt? Also McDavid hat sich ja irgendwie so an uns allen vorbeigeschoben, weil er letzte Zeit doch wieder relativ viele Vorlagen gemacht hat. Trifft das Tor zwar nicht, aber relativ viele Vorlagen. Aber Celebrini hat ihn jetzt eingeholt, weil er mehr Tore hat. Es ist Macklin Celebrini, gerade der Topscorer der NHL.
21 Punkte in 14 Spielen. Ja, das ist schon herausragend.
Als und, Achtjähriger.
Genau.
Und, das ist doch unglaublich, oder?
Und um den Kreis wieder zu schließen, ihr wisst ja, im Sommer war Macklin Celebrini mit wem auf dem Eis? Mit Sandra Abstreiter. Ja, da gibt es die Beziehungen zum deutschen Eishockey. Ne?
Ah, okay. Das verstehe ich natürlich. Dann so, weiter geht's. Tyler Bertuzzi, Hattrick. Ne? Auch sehr schön und ja, jetzt kann ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, aber auf jeden Fall hat er einen Hattrick gemacht und war für ihn auch mal ganz schön, würde ich sagen. Weil er hat ja auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich finde Tyler Bertuzzi ist ja eigentlich ein geiler Spieler. Ne, aber wechselt relativ oft den Verein in letzter Zeit, wird dann immer vorne eingesetzt, aber irgendwie wird er auch nirgendwo so richtig heimisch und deshalb freut es mich für ihn, ja, dass er das jetzt mal angeblich, oder was ist angeblich, vielleicht auch in Chicago schafft. Irgendwie verrücktes Spiel, geht 2-5 aus, aber er stand bis zum dritten Drittel 0-0.
5-2-Sieg für die Blackhawks gegen die Canucks, wo Reichel wieder nicht punktet. Auch für JJ Peterka hat es eine Niederlage gegeben, 3-5 mit den Utah Mammoth. Gegen die Maple Leafs, die jetzt so ein bisschen Schwung aufnehmen und vor allem halt die Big Dogs. Ne? Also es hat wieder Matthews getroffen, es hat wieder Nylander getroffen, der zwischenzeitlich ja verletzt ausgefallen ist. Auch John Tavares hat getroffen. Also Matthews mit seinem 8. Saisontor, Tavares mit seinem 7. und Nylander mit seinem 6. Und ja, bei Utah ist so ein bisschen dieser Anfangsschwung, hat man den Eindruck, ein bisschen weg.
Ach, ganz kurz nochmal zur Absurdität der Osttabelle. Washington ist ja gestern in das Spiel gegangen als Tabellen-15. Ein Sieg, Playoff-Platz. Achter. Das ist doch komplett Banane.
Ja. Petarka aber übrigens noch, auch ohne.
Oder Nazem Kadri. 1000. Spiel seiner Karriere und er macht auch noch ein Tor. Das gelingt ja nicht so vielen, dass sie an so einem Tag, wo sie gefeiert werden, dann auch noch ein Tor schießen. Freut mich für den Kollegen. Und es gibt ja schon diverse Gerüchte. Ja, Calgary, da läuft's ja gar nicht. Die können eigentlich jetzt schon die Saison abschenken. Im Westen ist die Tabelle ja nicht ganz so eng wie im Osten. Und ob Kadri, der natürlich auch so ein bisschen Grit mitbringt, nicht einer wäre, der da mal zu einem Team wechselt, was ein bisschen mehr Ambitionen hat. Und da kommt sein altes Team, was wir gerade schon erwähnten, die Toronto Maple Leafs, die kommen da wieder ins Spiel. Also es gibt diverse Leute, die spekulieren, dass Kadri im Laufe der Saison zurück nach Toronto geht.
5-1 Sieg für Calgary gegen die Blue Jackets und der Vollständigkeit halber JJ Peterka beim 3-5 der Utah Mammoth gegen die Toronto Maple Leafs ohne Punkt. Das ist alles, was heute in deutlich verlängerte 10 Minuten Eishockey passt. Dieses Mal frei für alle, wenn die noch nicht bei Steady sind, sagen, das gefällt mir, das will ich jeden Tag hören. Zur Mittagspause 10 Minuten Eishockey geht auf steady.de/bisselhockey und ab 3 € im Monat seid ihr mit dabei. 30 Tage könnt ihr das Ganze sogar kostenlos testen. Übrigens die Konversionsrate, also von denen, die es testen und die dann bleiben, 90% der Leute, die das testen, die bleiben auch. Das wollte ich dir bloß noch mal mit auf den Weg geben.
Das ist echt krass. Und weil man, also gerade wenn man mit Zeitung arbeitet, dann hört man ja dieses Wort immer wieder, weil es geht ja immer darum, ihr kennt das ja, diese Plusartikel, die hinter Bezahlschranken sind, und dann kann ja genau gemessen werden, über welchen Artikel oder welches Ressort wie viele Conversions gemacht werden, also quasi wie viele Leute über diese Artikel dann ein Abo abschließen. Und ich sag mal so, 90% ist die Rate dann nicht, also wir sind da schon wirklich, also wir sind eigentlich ein richtig hippes Medien-Startup, weißt du das? Ja,
und der Schwickerhardt ist auch mal glücklich, dass er auch mal für Conversions sorgen kann.
Absolut, habe ich sonst noch am Fuß.
Köstlich. Ja, war gut. Danke an meinen Schwickerhardt.
Danke an mich auch. Da. Ja, ach komm, auch an dich, Fetzer.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.